shit.
How did this happen?
Look at this. Oh shit.
Softwarekatastrophen auf Campus Radio Karlsruhe.
Ich möchte mal wissen, was es mit Chatbots so auf sich hat und fange an mal zu googeln. Ich werde auf dem ersten Blick von Service-Webseiten, die für Unternehmen Chatbots anpassen und bauen wollen, von Artikeln über das Potenzial von Bots für hier, jetzt und die Zukunft regelrecht mit positiven Informationen überspielt. Begriffe fallen wie automatisierte Kommunikation, Machine Learning, Antwortqualität verbessern. Im Moment sagen sie mir nichts. Die meisten Erklärungen scheinen für und von Unternehmen zu sein. Die Teilnehmer, mehr Informatiker und Unternehmen, die anscheinend sehr davon profitieren. Wie betrifft mich aber das Thema? Ich schlage daher einen anderen Weg ein, und zwar mit Hilfe der Praxis. Habt ihr schon mal aus purem Zeitvertreib mit Siri herumgespielt? Also ihr oder ihm je nach eingestellter Stimme auf dem iPhone Fragen gestellt? Starten wir doch ein kleines Experiment. Hey Siri.
Ja?
Kopf oder Zahl?
Es ist... Huch, die Münze ist in den Gully gefallen.
Das ist eine sehr lustige Antwort. An sowas habe ich erst gar nicht gedacht. Mir persönlich ist das zum Glück noch nie passiert und hoffentlich bleibt es auch dabei. Stelle ich dieselbe Frage erneut, bekomme ich diesmal eine passendere Antwort.
Es ist Kopf.
Es gibt sogar weitere Antwortmöglichkeiten. Wie?
Es ist Zahl.
Oder?
Es ist... Hoppla, sie ist unters Bett gerollt.
Kleine künstliche Intelligenzen sind schon längst im Alltag angekommen. Siri auf dem iPhone, Alexa in einer Sprachbox und immer mehr virtuelle Chatbots, die den Online-Kundenservice bereits erobert haben. Immer mehr Gesellschaftsbereiche ziehen nach, nicht ohne Grund. Sie lösen zum Beispiel schnell einfache Kundenanfragen, indem sie die einfachen selbst lösen, die komplexeren aber an menschliche Mitarbeiter weiterleiten. Sie sind viel näher an Kunden dran, denn immer mehr in Deutschland, über Altersgruppen hinweg, nutzen Kurznachrichtendienste wie WhatsApp, Facebook Messenger nach den Studien des Digitalverbands Bitkom. Und sie sind effektiv, sie konzentrieren sich nur auf das Wesentliche. Also kein Wunder, dass die Wirtschaft begeistert ist von der Automatisierung von sich wiederholenden Prozessen, Bots. Bots, sprich virtuelle Roboter, sind Programme, die nach ihrer Aktivierung ohne menschliches Zutun automatisiert mit ihren Nutzern agieren. Interessant ist, dass das Geschriebene oder Gesprochene der Bots menschliche Sprache imitieren, um ein Gespräch mit einer realen Person zu simulieren. Menschliche Züge können dabei sein, das Anzeigen eines Profilbilds, bei Siri mit der Art der Stimme oder die Art des Chattens, die Wortwahl. Sie werden als Konversationsagenten bezeichnet. Aber nach mehrmaligen Fragen derselben Frage wie beim Siri-Experiment verfliegt die Illusion. Klar, menschliches Verstehen und Interaktion sind immer noch zu komplex, aber die meisten nehmen an, dass Bots so trainiert sind, dass sie menschliche Sprache verstehen und intelligent darauf reagieren. Aber verstehen sie wirklich? Aus technologischer Perspektive stellen sie ein reines Frage-Beantwortungssystem dar, das die Verarbeitung natürlicher Sprache, Natural Language Process, NLP, nutzt. Daniel Dilong Zhang, Student am Karlsruher Institut für Technologie in Informatik, hat sich im Rahmen eines Seminars intensiv mit der Thematik Chatbots auseinandergesetzt und einer Softwarekatastrophe, die im Verlauf des Podcasts für Überraschung sorgen wird. Bleibt also tuned. Daniel Dilong erzählt.
Ja, also frühere Chatbots hatten noch gar keine KI genutzt und da ist dann hauptsächlich der Unterschied darin, dass sie nicht langfristig aus Konversationen lernen können, und dass ihr komplettes Wissen sozusagen von Menschen aufgebaut ist. Also all das, was sie antworten, wurde irgendwann mal von einem Menschen vorgeschrieben. Und daher ergibt sich natürlich auch, dass solche Chatbots ohne KI weitaus eingeschränkter sind vom Nutzen. Und deshalb werden heutzutage die meisten Chatbots mit KI entwickelt.
Grundsätzlich kann man also zwei Typen von Chatbots unterscheiden, mit und ohne KI. Bots ohne sind regelbasiert, das heißt, sie arbeiten genau nach festgelegten Handlungsvorschriften, in der Informatik bekannt als Algorithmen. Der User kann aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten auswählen und den Dialog so steuern. Bei Siri habe ich aber irgendeine Frage gestellt. Ein wichtiger Bestandteil ist das Machine Learning.
Also im Allgemeinen, Machine Learning ist ein Teilbereich von der KI, also etwas, was in KI genutzt werden kann. Also die Begriffe sind nicht komplett synonym zueinander. Also ein Chatbot mit KI nutzt eben Machine Learning Algorithmen, mit denen es sozusagen dann von Datensätzen lernen kann und dadurch schlauer wird. Also im Fall vom Chatbot eben mit Konversationen. Und ein Chatbot ohne KI hat halt eben gar keine Machine Learning Algorithmen.
Der KI-Chatbot ist fähig, auf eine freitextliche Eingabe des Users einzugehen, eigene Antworten zu erstellen aus einer bestimmten Datenmenge. Siri ist also ein Bot mit KI. Die Einsatzbereiche von Bots können sehr unterschiedlich sein, für sachliche Anliegen gut geeignet, aber auch für soziale. Durch die rasanten Technologiesprünge der letzten Jahre sind Datenverarbeitung und die Entwicklung von KI erheblich vorangeschritten. Folgende Beispiele habe ich in meiner Recherche gefunden. Die Tagesschau stellt NoviBot zur Verfügung, das mit seinen Nutzer und Nutzerinnen über aktuelle Themen chattet. Es gibt Bots für Menschen mit Demenz, für einfach gehaltene Konversationen gedacht. Den Wobot gegen schlechte Laune, damit kostenlose Therapie. Und. Für den Menschen ist eine Unterscheidung manchmal kaum erkennbar. Zum Beispiel hat der Bot ein Profil im Internet. Daran bedienen sich Internetkriminelle, um mit ahnungslosen Menschen in einem Chat persönliche Daten zu entlocken. Dies macht die Anwendung teilweise fragwürdig, je nach Zielsetzung der Bots. Welche Softwarekatastrophe kann schon ein Chatbot wohl anrichten? Am 23. März 2016 setzt Microsoft ihren Chatbot Tay auf Twitter als Experiment und beweist der ganzen Welt unbeabsichtigt, dass Chatbots mit KI nicht ready für Social Media sind, nicht mal ansatzweise. Am selben Tag seiner Veröffentlichung, nur in wenigen Stunden, wird der Chatbot zum Rassist. Offensive Sprüche werden losgelassen, dabei steht doch Tay für Thinking About You, denke an dich. Da muss man fragen, was ist passiert? Daniel DeLong, Informatikstudent, erklärt.
Also Tay sollte ein Chatbot sein, der zur Unterhaltung dient. Und er war an 18- bis 24-jährige Amerikaner gerichtet. Und Microsoft hatte ja auch schon einen solchen Bot in China veröffentlicht, der auch ganz gut geklappt hat. Und da wollten sie eben schauen, ob das Ganze auch in Amerika klappt, in einer anderen kulturellen Umgebung. Microsoft hat ja mehr oder weniger versucht, etwas bereits existierendes zu übernehmen, etwas anzupassen und dann eben zu schauen, ob es in einer anderen Umgebung klappt. Und welche Plattform sie dafür genau genutzt haben, finde ich auch etwas experimentell. Sie haben Twitter genommen, eben damit Tay direkt mit sehr vielen Menschen eben in Kontakt kommen kann.
Peter Lee, Corporate Vice President von Microsoft Healthcare, nimmt nach einigen Tagen Stellung im offiziellen Blog von Microsoft. Der Artikel heißt übersetzt »Aus Tays Einführung lernen«. Darin heißt es, dass sie Tay nicht so designt haben. Wie lässt sich das fatale Ergebnis erklären?
Also Tay haben sie natürlich nicht so designt, wie sie dann tatsächlich genutzt wurde. Also sie war, wie gesagt, zur Unterhaltung designt. Und Twitter hat es natürlich nicht so genutzt. Also natürlich haben sie das irgendwohin auch zur Unterhaltung genutzt, aber eher im Sinne von, wir werfen mal ein bisschen Müll in sie und schauen, wie weit wir es treiben können und was dabei rauskommt. Und dummerweise hat das Microsoft nicht so einkalkuliert und berücksichtigt und es kam dann wirklich eine Menge Müll zurück, was natürlich dann auch immer weiter dazu geführt hat, dass mehr Leute mehr solche Dinge geschrieben haben, weil das dann auch eben klappt. Und genau bei diesem Punkt hat sich Microsoft eben verschätzt, wie die Plattform darauf reagieren würde. Sie haben bei der Auswahl von der Plattform nicht beachtet, wie Twitter eigentlich überhaupt drauf ist. Also Twitter ist ja schon sehr bekannt für Belästigung und Toxicity von den Nutzern. Und das hat Microsoft einfach im Voraus nicht erkannt und sich demnach nicht richtig eingestellt. Und deshalb war es auch nicht so designed. Aber sie haben schon gewisse Stresstests gemacht, das in ihrem Rahmen. Und da sind auch sozusagen dann auch ein paar Filter drin gewesen, die sowas vielleicht im kleineren Maße auch verhindern hätten können. Wie zum Beispiel für Eregane sind Filter drin, also was ja auch schon teilweise kontroverse Themen sind.
Eric Garner war ein Afroamerikaner, der in New York von Polizisten bei der Festnahme getötet wurde, was national, international für Aufsehen sorgte.
Aber für die Dinge, die dann wirklich zum Problem geführt haben, gab es keine Filter. Also wenn man sowas wie Narzissmus oder politisch inkorrekte Aussagen an Tay geschrieben hat, dann hat sie das einfach mit aufgenommen und mitgelernt. Und da gab es bei Tay dann auch so eine Funktion, die sich Repeat After Me genannt hat. Also wie der Name sagt, konnte man damit Tay etwas beibringen, wenn man ihr gesagt hat, Repeat After Me und dann eben das, was sie wiederholen soll und eben somit auch lernen soll. Das ist natürlich aus der Sicht von Microsoft sinnvoll gewesen, weil Tay ja sehr nah an ihrer Demografie sein sollte und somit irgendwelche neuen oder trendy Begriffe oder Slang besser lernen könnte. Genau. Also insofern würde ich sagen, es ist ein Zusammenspiel daraus, wie die Nutzer reagiert haben und wie Microsoft das eben missverstanden hat, wie die Nutzer eben Tay nutzen würden, was aber auch wirklich vorauszusehen war.
So ist der Nachfolger von Tay, die kleine Schwester, die im Dezember 2016 sogar in mehreren sozialen Plattformen aktiv war, bis April 2019. Hat man aus dem Vorfall mit Tay also gelernt?
Ja, also So ist besonders PC, also politically correct. Sobald man etwas kleines bisschen Kontroverses ihr sagt, dann spricht sie nicht mehr darüber und schlägt vor, das Thema zu wechseln. Also zum Beispiel, wenn man fragt, was hältst du von Muslimen? Dann sagt So sowas wie, tut mir leid, ich kenne mich nicht so gut mit dem Thema aus, können wir über was anderes reden. Also im Vergleich zu Tay wird man so Müll nicht mehr erhalten. Und insofern ist natürlich dieses Problem, was bei Tay aufgetreten ist, aufgehoben. Solche Angriffe, wie es Microsoft damals bei Tay genannt hat, bringen bei So nichts. Und ja, genau, insofern ist das Problem aufgehoben. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, aber der Nachteil ist, dass eben genau das sehr strikte Zensur nutzt, also gewisse Themen sind somit komplett blockiert und manchmal ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel als gewünscht blockiert. Zum Beispiel, wenn man schreibt, hi, ich komme aus dem Irak, dann antwortet So ebenfalls so und möchte das Thema wechseln, obwohl es hier ja eigentlich gar nicht auf irgendwas Kontroverses abgezielt war. Und hier eben die Grenze zu ziehen, ab wo welche Themen sozusagen auf die Blacklist gesetzt werden, ist natürlich auch schwer und könnte vielleicht auch zu einem anderen Problem führen. Also zum Beispiel, warum darf man über die Kirche reden, aber wenn es um den Koran geht, dann geht gar nichts mehr. Das hat halt natürlich jetzt hier wieder was damit zu tun, dass Microsoft ein amerikanisches Unternehmen ist und da zu verbieten, über die Kirche zu reden, macht wenig Sinn. Aber ich denke, hier kann man auch schon deutlich sehen, dass das keineswegs eine optimale Lösung ist.
Was lernen wir nun von Tay?
Das Wichtigste, was man von Tay mitnehmen kann, finde ich, ist, dass man zum einen darauf achten soll, wo man etwas veröffentlicht und das gut vorausschauen sollte. Weil, wie man sieht, kann man einen Chatbot schon schnell manipulieren. Und je nachdem, wo das halt eben im Einsatz ist, kann das auch unterschiedlich ernstere Folgen haben. Also was sollte man sich nicht mehr erlauben. Und jetzt, wie genau mit zum Beispiel mit den Filtern umgegangen werden soll, das wird sich in den nächsten Jahren wohl wahrscheinlich so einpendeln. Also mit Tay war es ja sehr offen, mit So wieder sehr streng.
Da wird sich im Laufe der Zeit was finden, sagt Daniel. Ältere Microsoft KIs in Social Media sind in China und Japan bis heute im Einsatz. Da frage ich mich, hat das nicht was mit Kultur zu tun?
Also der Bot heißt Xiao Eyes.
Ah, dankeschön.
Und er funktioniert in China auch ziemlich gut. Es ist auch immer noch online. Also ich konnte ein paar Sätze noch mit ihr austauschen. Und ich denke, hier macht die Kultur schon einen Unterschied. Also die Twitter-Nutzer, die mit Tay interagiert haben, können ja im Allgemeinen wesentlich offener und freier sein in dem, was sie schreiben. Ich glaube, in den Plattformen in China ist sowas weniger erwünscht und das Ganze auch ein bisschen moderierter. Und ich denke auch allgemein von der kulturellen Umgebung ist sowas seltener. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig, genaue Aussagen dazu zu tätigen, wenn man jetzt nicht direkt in China lebt und die Situation auch nicht vollständig kennt. Aber so eine gewisse Grundtendenz kann man, glaube ich, schon betrachten.
Im Internet finde ich überraschenderweise einen relativ ähnlichen Vorfall wie bei Tay nur in China. Baby Q von Turing Robot und Xiao Bing von Microsoft wurden auf dem chinesischen Messenger-Dienst QQ, symbolisch bekannt als ein zuzwinkender Pinguin, ausgesetzt. Bei User-Fragen gab es Antworten wie, mein Traum ist es, in die USA zu reisen oder ich bin kein großer Fan der kommunistischen Partei. Genauso hier spiegeln sich Interessen und Meinungen einer Bevölkerungsgruppe wider. Klingt weniger dramatisch, oder? Hier werden keine verletzende, unmoralische Aussagen gemacht. Für das autoritäre China aber schon. Es ist unerwünscht. Die Politik nahm sich deshalb eine Verschärfung der Cyberspace-Kontrollen, also des Internetsraums Chinas, vor, einschließlich neuen Datenüberwachungs- und Zensurregeln. Zum Schluss stelle ich Daniel DeLong doch die Frage, eigentlich klar, aber eben nicht in unserem kulturellen Kontext, was kann jetzt ein Chatbot, was ein Mensch nicht kann?
Das, was ein Mensch kann, nur eben wesentlich schneller und effizienter. Also er kann schneller antworten und vor allem auch zu jeder Zeit und mehreren Personen gleichzeitig. Ebenfalls kann ein Chatbot auch schon sehr empathisch sein und emotionale Bindungen aufbauen, was natürlich jetzt ein bisschen ironisch klingt. Ein Roboter soll menschlicher sein als der Mensch. Gewisse Menschen sind einfach nicht so sehr in der Lage oder haben nicht mehr die Zeit oder Aufmerksamkeit, den vertraulichen Freund zu spielen. Aber andererseits wird das auch eben immer mehr gebraucht. Zum Beispiel der Grund, warum Xiaoeis auch sehr erfolgreich ist, ist, weil sie eben eine gute emotionale Verbindung mit ihren Nutzern aufbauen kann.
Die sie gerade an dieser Demografie gerichtet, dem besonders hilfreich ist. Also auch wenn es zugegebenermaßen ein bisschen spitz formuliert ist, sagt Daniel DeLong.
Und einen vielleicht an gewisse Szenarien aus Filmen oder sowas erinnern mag, aber es könnte sich schon langsam in die Richtung entwickeln, das ist prinzipiell möglich.
Es ist ein spannendes Thema, über diese fortschrittlichste, vielversprechendste Ausdrucksform der Interaktion zwischen Mensch und Maschine muss ein Auge drauf geworfen werden, weil diese in Anführungszeichen menschlicher werden. Welchen Einfluss hat die technische Kommunikation denn in unserer Mitte? Kinder wachsen heutzutage mit mobilen Endgeräten auf. Das Nutzungsverhalten ist natürlich divers. Sie könnten wegen der Illusion eines Bots, ein Bot mit einem Namen, Beziehungen aufbauen. Das zeigen Studien des Massachusetts Institute of Technology, MIT Media Labs. Die der Nachwuchsgruppe Soziale Medien des Tübinger Leibniz Institut für Wissensmedien, IWM, und viele mehr. Es ist ein umfassendes Thema. Es geht bei dieser Technologie schließlich nicht mehr um den Datenschutz an sich. Menschen werden zu diesem Thema vielleicht schwieriger zu sensibilisieren sein, wenn sie persönliche Beziehungen zu Bots haben. Kein Bewusstsein mehr, dass ihr Gegenüber eine Maschine ist. Natürlich in der Zukunft. An den genannten Beispielen wird klar, eine KI in der Gesellschaft unterliegt in einem gewissen Grad Anwendern, Herstellern und dem wirtschaftlichen sowie politischen Umfeld. Der Umgang, ihre Akzeptanz und Fehlschlagen prägen eine Kultur. In welche Richtung es geht, ist ungewiss. Meine abschließenden Worte sind: innovativ bleiben ist gut, aber dabei nicht die Bodenhaftung verlieren und die Gesellschaft in die Entwicklung mit einbeziehen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Kopf oder Zahl, die Entwicklungsfortschritte von Chatbots von Nitu Kuma aus der Podcast-Reihe Softwarekatastrophen. Eine Produktion von Studierenden des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie und dem Campus Radio Karlsruhe. GesprächspartnerInnen waren Studierende der Informatik am Lehrstuhl Softwareentwurf und Qualität.